Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen. Ich freue mich auf eine Stunde mit Thomas Hitzelsperger, ehemaliger Fußballspieler, zu dessen aktiver Zeit, glaube ich, mancher Torwart gezittert hat. Sein unglaublich kraftvoller, harter Schuss war ja berüchtigt. In England wurde er Hits the Hammer genannt. Mit Stuttgart war Hitzelsperger deutscher Meister, mit der Nationalmannschaft 2006 WM Dritter. Nach der Spielerkarriere ist er Fußballfunktionär und Unternehmer geworden. Und heute ist er unser Gast. Herzlich willkommen im Deutschlandfunk Kultur, Herr Hitzelsperger.
Guten Morgen, Frau Heise.
Mögen Sie Schnecken?
Ich esse es nicht täglich, ist auch nicht meine Lieblingsspeise, aber natürlich, ich weiß, worauf Sie anspielen, ab und zu esse ich sie ja.
Worauf ich anspiele, ist, der Unternehmer Hitzelsperger hat sich eingekauft oder hat gekauft das L'Escargot in London, ein französisches Lokal mit Tradition und Schnecken. Welche Verbindung haben Sie zu dem Lokal, dass Sie sich das gekauft haben, dass Sie da eingestiegen sind?
Erstmal habe ich eine sehr große Verbindung zu England. Ich habe 7 Jahre in England verbracht als Fußballspieler und hatte eine sehr, sehr gute Zeit und bin dann auch immer wieder nach England zurückgekehrt und in London in das Lokal L'Escargot vor gut 10 Jahren zum ersten Mal durch die Tür gegangen und habe einfach festgestellt, es war eine besondere Atmosphäre. Ich konnte es nicht genau beschreiben, was es war, aber der Gesamteindruck war hervorragend. Bin immer wieder zurückgegangen und vor gut einem Jahr wurde ich dann mal gefragt, ob ich nicht interessiert wäre, mich an einem Restaurant zu beteiligen. Und der Zeitpunkt war gut. Ich hatte keinen Job mehr im Fußball und ich wollte auch mal diese Verantwortung übernehmen. Also wirklich Unternehmer zu sein, um dazu zu lernen. Bin ich in der Lage, erfolgreicher Unternehmer zu sein? Und das passt mit meiner Liebe zu England und Essen und natürlich einem Lokal, das schon fast 100 Jahre alt ist. Also das hat vieles verknüpft.
Und haben Sie jetzt auch kochen gelernt oder musste man Ihnen das gar nicht beibringen?
Naja, alle Gäste in Zukunft, die können beruhigt sein. Ich werde nicht in der Küche stehen, sondern ich bin eher vorne im Service zu sehen, um die Leute auch zu begrüßen. Aber kochen, so gut bin ich dann doch nicht.
Wenn ich das bisherige Leben von meinem Gast Thomas Hitzelsperger zusammenfassen müsste, dann wäre da also von Milchkühen die Rede, vom Bauernsohn, vom Restaurantbesitzer, aber vor allem natürlich vom Fußball, Fußball, Fußball. Das ist nicht übertrieben, Herr Hitzelsperger, oder? Fußball ist Ihr Lebensinhalt.
Da haben Sie vollkommen recht. Von klein auf gespielt und auch relativ erfolgreich. Und bis zum heutigen Tage befasse ich mich mit Fußball. Ich liebe dieses Spiel. Ich komme auch aus einer Fußballerfamilie. Alle meine Geschwister, meine Brüder oder auch meine Eltern haben mich unterstützt und mache das sehr, sehr gerne nach wie vor.
Ja, wenn man Ihren Vater zitiert oder wenn man hört, was Ihr Vater sagt, dann spielen Sie Fußball, seit Sie laufen können.
Das ist richtig. Vielleicht sogar noch früher, bevor ich laufen konnte. Also der Ball hat mich dann immer fasziniert und ich hatte auch das Glück, mit 5 älteren Brüdern war ja immer jemand da, mit dem ich spielen konnte. Und ich habe halt sehr früh den Ball schon richtig getroffen und auch richtig hart getroffen.
Sie sind 1982 geboren, eben aufgewachsen. 5 ältere Brüder und eine Schwester auf einem Einödhof mit 50 Milchkühen in Oberbayern. Das klingt jetzt allerdings ehrlich gesagt überhaupt gar nicht nach Fußball, sondern nach Landleben. Mussten Sie nicht helfen, anstatt Fußball spielen?
Na, das geht schon zusammen und das ist ja das Tolle am Fußball, dass er irgendwie alle Schichten erfasst und dass überall Fußball gespielt wird und oft auch geliebt wird. Und so ging das bei mir. Also ich hatte viel Grünfläche, das ist das Schöne am Bauernhof, wenn viel Platz da ist, viel Rasen, auf dem ich mich tummeln konnte. Und ab und zu musste ich auch mithelfen, was, glaube ich, kein Schaden war, eher mir sehr geholfen hat. A, sich unterzuordnen, Teil in so einer Großfamilie, sich einzuordnen und mitzuhelfen. Denn nur so funktioniert es halt auf dem Bauernhof. Und das war eine tolle Zeit. Ich hatte eine ganz, ganz, ganz schöne Jugend, die ich nicht missen möchte.
Und Sie haben eben schon gesagt, Sie haben sehr schnell den Ball richtig getroffen. Ihr gefürchteter Hammerschuss, kommt der aus der Zeit? Hat er da schon seinen Anfang genommen?
Ja, da merkt man, glaube ich, schon sehr früh, welche Begabung man hat. Und bei mir war das eben so, ich konnte schon festschießen als kleines Kind. Wenn man diese Stärke, wenn man dafür auch gelobt wird, dann baut man es ja weiter aus. So habe es ich gemacht, oft auch alleine gegen die Silowand geschossen und den Ball wieder zurück und verarbeitet und wieder dagegen geschossen.
Die ist nicht zusammengebrochen?
Nein, der Putz fiel immer wieder ab oder auch mal gegen das alte Mühlengebäude geschossen und dann war der Opa natürlich nicht ganz begeistert.
Aber Sie hatten ein Ziel.
Ich hatte ein Ziel und der Plan ging auf. Ich habe später mit Fußball mein Geld verdient, ja.
Ihr erster Verein hieß VfB Forstinning. Und sie schossen als 6- oder 7-Jähriger in einer Saison für ihre Mannschaft 52 von 56 Toren. Also 4 Tore durfte dann auch mal jemand anders schießen. Also am Talent konnte man überhaupt gar nicht vorbeigucken. Dann hat also auch bald Bayern München angerufen, oder?
Ja, genau. So wurde es damals aufgeschrieben, dass ich 52 Tore erzielt habe von 56. Ja, die Bayern haben das registriert. Damals gab es kein professionelles Scouting. Aber über Umwege bin ich dann in München bei den Bayern gelandet. Und es war natürlich außergewöhnlich für mich, für die ganze Familie.
Die sind nämlich eigentlich 60er-Fans.
Das ist richtig. Und ist aber dann zweitrangig, weil es geht ja um die Ausbildung von mir als Fußballer. Und da war auch damals Bayern München schon exzellent. Und ich bin dann ganz stolz immer wieder nach München gefahren und habe jedes Jahr versucht, mich durchzusetzen gegen neue Konkurrenz und den Traum immer gehabt, Fußballprofi zu werden.
Ja, Traum. Traum und Alltag ist ja manchmal was ganz Unterschiedliches. Was heißt denn so ein Alltag von einem Jungen, was weiß ich, 10, 12, 13, 14 Jahre alt, der bei Bayern München trainiert?
Naja, dass es eigentlich keine freie Zeit gibt. Es gibt Schule und dann gibt es Fußball und dazwischen ist nichts mehr, sondern nur der Transport von der Schule zum Fußball und wieder zurück. Und dann abends, wenn man zu Hause ist, liegt man im Bett und ist müde. Und ich habe aber auch überhaupt nichts vermisst. Ich mochte zu Hause die Gesellschaft meiner Geschwister und Eltern und der Verwandtschaft und beim Fußball war ich genauso glücklich. Und naja, heute würde ich sagen, Riesenaufwand. Damals habe ich nicht nachgedacht, sondern ich habe meinen Traum gelebt und nichts vermisst.
Sie haben gerade gesagt, straffer Zeitplan. Sie hatten bald auch einen Fahrservice. Hat man sich, wenn man so von so einem Fahrservice abgeholt wird, als Kind, fühlt man sich da als was Besonderes?
Ja, besonders habe ich mich in einer gewissen Weise in der Schule gefühlt, weil ich bin ja morgens öfters dann mit der Sporttasche schon in der Schule aufgeschlagen und die stand dann neben meinem Stuhl und klar war, wenn die Schule vorbei ist, geht es direkt zum Training, während die anderen sich damit beschäftigt haben, wie sie den Nachmittag verbringen, mit welcher Freizeitbeschäftigung. Und da bin ich schon aufgefallen und war in einer gewissen Weise besonders.
Hat Ihre Familie das eigentlich, Sie haben gesagt, Sie haben sie unterstützt, aber das geht ja weit über nur reines mentales Unterstützen hinaus. Also ich weiß nicht, wie viele Tage der Woche am Anfang Ihr Vater Sie auch gefahren hat, dann zu jedem Spiel und so weiter und so fort. Also die Familie muss da ja total hinterstehen. Die hatten doch aber eigentlich eine ganze Menge anderes zu tun.
Das hatten sie, aber weil es natürlich eine große Familie ist, waren auch immer genügend da auszuhelfen, wenn mich mein Vater zum Training und zu den Spielen gefahren hat oder mal einen Bruder übernommen hat. Zu Hause wurde dann immer ausgeholfen und die Arbeit verrichtet und das hat mir ein gutes Gefühl auch gegeben für die Gemeinschaft und deswegen war das so eine besondere Zeit, weil darüber, zumindest habe ich nicht registriert, diskutiert wurde, sondern alle haben mich unterstützt und ich versuchte auch im Laufe der Jahre immer wieder davon was zurückzugeben. Und auch wenn ich über meine Familie spreche, lobe ich sie sehr, sehr gern, weil ohne sie hätte das nicht funktioniert.
Das ist ja Fußballprofi. Ich meine, das ist ja ein Traum von sehr vielen. Und Sie haben ja auch gesagt, Sie haben sich dann jedes Jahr wieder gegen Konkurrenz durchsetzen müssen. Wie viele sind denn, also wie Sie weitergekommen, mit denen Sie angefangen haben?
Naja, im ersten Jahr als 7-Jähriger in der F-Jugend beim FC Bayern kann ich mich an keinen erinnern, der es am Ende geschafft hat. Und dann wird es, je älter man wird, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass man sich durchsetzt. Aber es sind ganz, ganz wenige und das freut mich, dass ich das dann auch natürlich gepackt habe. Aber da gehört Ausdauer, Kraft, Stabilität, auch mentale Stabilität dazu.
Ich wollte nämlich gerade fragen, wie Sie als Kind mit diesem Leistungsdruck und mit diesem aussortiert werden, also mit diesem Damoklesschwert, was da über einem hängt, wie Sie damit auch umgegangen sind. Also mentale Stärke, bringt man die einfach mit oder?
Ja,
so bin ich. Als 8-Jähriger kann man doch da noch nicht dran arbeiten, oder?
Nee, aber zu der Zeit hatten wir noch gar nicht über mentale Stärke gesprochen. Sowas gab es ja noch gar nicht in den 80ern, 90ern. Darüber wird heute diskutiert. Und ich habe einfach mit Begeisterung Fußball gespielt und war auch erfolgreich darin. Und wenn ich den Traum habe, Profi zu werden, dann heißt es für mich auch, mehr zu tun als alle anderen, härter zu arbeiten, extra Training zu machen. Das war für mich selbstverständlich. Und so konnte ich beobachten, wie Jahr für Jahr einige wieder ausgeschieden sind, neu dazukamen und ich bin geblieben. Aber es war keine Frage, ich brauchte keine mentale Unterstützung, sondern das war so. Ich arbeite hart, ich werde unterstützt, es ist auch meine Pflicht, das zu tun. Aber ich will nie unterschlagen, es hat auch meistens Spaß gemacht.
Ja, im Deutschlandfunk Kultur ist der ehemalige Fußballnationalspieler Thomas Hitzelsberger unser Gast. Sie haben ein Buch geschrieben, Herr Hitzelsberger. Zusammen mit dem Journalisten Holger Gerz, Mutproben, das kommt in den nächsten Tagen raus. Ihre erste Mutprobe, ja, ich weiß gar nicht, war es wirklich die erste, jedenfalls eine der auffällig ersten, war ein heimliches Probetraining beim englischen Verein Aston Villa. Da waren sie 17. Sie spielten bei Bayern München. Was wollten sie denn von Aston Villa?
Also es ist richtig, das war das erste Mal, dass ich meinen Mut proben musste. Ich hatte die Möglichkeit, Probetraining bei Aston Villa zu absolvieren, obwohl ich ja Stammspieler bei den Bayern war.
Ja.
Und ich hatte damals bei den Bayern einfach nicht den Eindruck, dass ich bei den Profis ankommen würde, weil man immer wieder Spieler auch aus dem Ausland verpflichtet hat und der eigene Nachwuchs vielleicht nicht so im Vordergrund stand. Und ich wollte die Chance ergreifen, habe eine Woche bei Aston Villa trainiert, habe sehr gut trainiert. Und am Ende hat man mir ein Vertragsangebot mitgegeben und ich musste plötzlich überlegen, gehe ich jetzt nach England, was nie mein Plan war, aber auf einmal ist es so konkret, ich bin kurz davor, Profi zu werden, zwar in England und nicht in Deutschland, aber hey, warum nicht? Und dann musste ich aber, weil vor der Reise habe ich meine Eltern nicht informiert, ich habe Bayern München nicht informiert.
Was haben Sie denn gesagt, ich fahre mal nach England?
Ja, ich habe damals eine Berufsausbildung absolviert als Bürokaufmann. Und habe das vorgeschoben. Ich habe gesagt, ich bin eine Woche dann in Berlin in einem Büro,
alles klar,
um mich da weiterzubilden und bin dann aber im Flieger nach Birmingham gestiegen. Und dann flog das ja irgendwann auf und dann musste ich das erklären. Aber das war für mich eine Riesenchance. Und natürlich will ich das nicht immer jetzt Menschen weiterempfehlen. Das war für mich damals aber echt das genau Richtige, weil ich der Überzeugung war, mein Vater würde mich oder meine Eltern hätten Sorge, dass ich dahin fliege und ich möge doch bei Bayern mich durchsetzen. Und ich dachte, das möchte ich jetzt ausprobieren. Und ja, und auch Bayern München war nicht ganz begeistert, als sie davon erfahren
das
haben.
Das kann ich mir vorstellen, dass die Gespräche auch nicht gerade lustig waren wahrscheinlich.
Das waren sie nicht, aber ich hatte zu keiner Zeit einen Vertrag. Und das war damals so, als talentierter Jugendspieler in der Akademie, ich habe nichts Verbotenes gemacht. Ich habe lediglich dann die Unwahrheit gesagt und das ist natürlich, was ich jetzt nicht immer weiterempfehlen würde. Das war aber damals in meinem jugendlichen Leichtsinn, dachte ich, diese Chance kann ich nur so umsetzen und habe mich
Ich glaube, alle, die das jetzt hören, werden den ersten Teil, die Warnung nämlich, oder das darf man eigentlich nicht machen, werden die gepflegt, ordentlich überhören. Und dann auch versuchen, ihr Ding zu machen. Die weitere Mutprobe, die sich dann quasi anschloss, war ja dann eben wirklich nach England zu wechseln mit 18 Jahren. Wie erinnern Sie die Zeit? Leicht war das ja nicht.
Das war schon geprägt von Heimweh, weil ich ja beschrieben, das Verhältnis zu meinen Eltern und Geschwistern war damals sehr gut, ist auch heute noch so. Und auf einmal von dem Bauernhof und dem behüteten Aufwachsen wegzugehen, ins Ausland zu wechseln, war für mich ein großer Sprung, sodass ich im ersten Jahr, ich erinnere mich, von Heimweh schon auch geplagt war. Die Leistungen auf dem Platz waren auch nicht mehr so gut. Und dann war mir schon klar, also nach 2 Jahren Vertragslaufzeit bin ich wieder in Oberbayern zu Hause, weil das halte ich nicht viel länger aus.
Naja gut, letztlich sind Sie aber 5 Jahre in England geblieben, ne?
Naja, weil halt im zweiten Jahr gab es einen Trainerwechsel bei der Profimannschaft und der neue Trainer, Graham Taylor damals, der war überzeugt von meinen Qualitäten, hat mich eingesetzt bei der Profimannschaft. Ich habe dann geliefert und dann habe ich den Vertrag verlängert und nach 5 Jahren wollte ich eigentlich gar nicht mehr aus Birmingham weg, weil es so großartig war und ich bis heute Fan von Aston Villa bin, weil der Verein mir sehr viel ermöglicht hat.
Na und Sie, glaube ich, Englisch sprechen mit Birminghamer Dialekt, ne?
Ja, damals war es so. Das war ja auch eine Besonderheit. Die Menschen haben dann gespürt, dass ich nicht nur ein weiterer Profi bin, der dann wieder weiterzieht und ihm alles egal ist, sondern ich habe mich schon identifiziert. Ich habe dann die englische Art lieben gelernt, die Sprache sehr gut gesprochen und eben mit diesem Akzent. Und das ist, glaube ich, das ultimative Zeichen von, der ist hier angekommen, der fühlt sich wohl.
Und dann hat man Ihnen einen liebenswerten Namen gegeben, Hits the Hammer. Eine Ehre für Sie, oder? Oder
also, total. Also hätte ich es mir aussuchen können, dann hätte ich sofort diesen Namen genommen. Und das zeichnet ja auch die Engländer aus, diesen Humor, wie sie Fußball begleiten, wie sie darüber sprechen und dann auch Spitznamen zu geben und mir so einen zu verpassen. Er macht, besser geht's ja gar nicht. Und bis heute sprechen mich Leute noch mit dem Namen an.
Und dann kam 5 Jahre beim VfB Stuttgart, inklusive der Meisterschaft. Das war ja schon wieder so ein Höhepunkt, oder?
Ja, das war der absolute Höhepunkt, weil ich nicht nur als Jugendlicher Profi werden wollte, sondern auch ein erfolgreicher Profi. Das immer in Verbindung mit Titeln. Und
einmal die Meisterschale hochrecken und so.
Richtig, und das ist mit dem VfB gelungen. Das war eine außergewöhnliche Saison, die wir gespielt haben. Und überhaupt diese 4,5 Jahre, die ich dort war, haben wir Champions League gespielt und wären fast noch mehr Meister geworden, dann 2009, glaube ich. Viel Spaß gehabt mit diesen Mannschaften. Und daher ist auch der VfB Stuttgart in Deutschland natürlich der Verein Nummer 1 für mich. Ja.
Sind Sie ja später auch nochmal hingegangen, aber erstmal als aktiver Fußballer. Zeitgleich waren Sie in der Nationalmannschaft und da auch außerordentlich erfolgreich. WM-Dritter im eigenen Land, Vize-Europameister. Ich meine, so wie Sie reden, kommt man nicht auf die Idee, dass Sie total abgehoben sind. Aber das ist ja eine Leistung an sich. Wie schwer ist das, auf dem Boden zu bleiben, nicht abzuheben, wenn man so von Erfolg zu Erfolg fliegt?
Die Frage hat sich nicht gestellt. Da hat mir die Familie geholfen. Es gab, glaube ich, keine Anzeichen. Und für mich war das ganz normal. Ich konnte nie nach Hause kommen und mich benehmen wie ein Superstar. Ich habe natürlich auch ab und zu konsumiert wie ein Profi.
Goldene Steaks?
Na, die gab es auch damals noch nicht. Aber jetzt mal ein teures Auto zu kaufen, das habe ich schon auch gemacht. Und zu Hause das aber mich in meinem Verhalten nie verändert. Und das war mir schon wichtig, sonst hätte die Familie mir auch auf die Finger geklopft.
Ich meine, man hat ja auch Berater, ne? Also so diese Verantwortung. Ich frage mich das oft, wenn man so diese ganz jungen Spieler sieht, die dann so auch unglaublich viel Geld haben. Also wer hat wirklich die Kraft, hier auf dem Boden zu halten? Oder wenn man gegenseitig sie vielleicht auch überbietet mit seinen Autos oder was auch immer. Also ist ja schon schwer, ne?
Ja, das habe ich später erlebt, als ich verantwortlich war für den Nachwuchs in Stuttgart, wie wichtig das Elternhaus einfach ist für das Leben grundsätzlich. Aber
also es ist vor allem das Elternhaus, ja?
Die da ja, das ist meine Überzeugung. Dort werden die Grundlagen gelegt in der Art der Erziehung, welche Werte die Kinder mitbekommen. Und wenn das in den ersten Jahren deutlich auch vorgelebt wird von den Eltern, dann ist der Grundstein schon mal gelegt. Das Schöne ist, im Fußball kann jeder erfolgreich sein, aber es war meines Erachtens immer ein Vorteil, wenn die Kinder eine gute Erziehung genossen haben, um dann auch später, wenn sie erfolgreich waren, verantwortungsbewusst damit umgehen.
So, nun waren Sie Ende 20 und langsam meldete sich Ihr Körper. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen mit Ende 20, ja? Und ein Leistungssportler ist total abhängig von seinem Körper. Ich frage mich überhaupt, was haben Sie so für ein Gefühl zum eigenen Körper? Muss der wie eine Maschine, wie eine geölte Maschine funktionieren? Oder haben Sie ein genaues Sensorium? Oh, jetzt ist nicht so gut. Oder helfen Sie nach? Oder haben Sie sich Auszeiten gegönnt? Also wenn da so wichtig ist, wenn da alles von abhängt.
Ich kannte das nie anders. Also
Sie immer funktioniert haben?
Ja, mit 7 Jahren eben schon für Bayern München gespielt, 11 Jahre lang in diesem Profi-Umfeld zu sein. Da weiß jeder, die Grundvoraussetzung ist ein funktionierender Körper. Und der hat bei mir auch fast immer funktioniert bis eben Ende 20. Und das ist schon mal eine lange Zeit, weil ich ja sehr früh schon auf hohem Niveau begonnen habe. Aber dann hat der Körper sich gemeldet und es gab verschiedene Schwierigkeiten. Und wenn man dann versucht herauszufinden, woran es liegt, dann ist es nicht immer einfach, ein Problem zu lösen und dann geht's weiter. Sondern bei mir wurden die Probleme mehr und mehr. Das war bitter, denn ich hätte natürlich sehr gerne noch bis Mitte, Ende 30 Profifußball gespielt.
An einer Stelle in Ihrem Buch steht, dass ich meinen Körper in Schuss halte, das ist noch keine Lebensplanung. Den Satz fand ich irgendwie klasse, weil er so einfach ist. Aber diese Erkenntnis, das ist noch keine Lebensplanung, die ist ja eigentlich ganz schön, ja auch ein bisschen deprimierend. Oder jedenfalls kann sie auch Schwierigkeiten machen. Ne? Wie ist es Ihnen da gegangen?
Naja, was ich schon damit zum Ausdruck bringen will, ist, dass die physische Komponente sehr, sehr wichtig ist, aber das Leben geht dann immer weiter nach so einer Fußballerkarriere. Und ich wurde zusehends häufiger gefragt, was machst du eigentlich in deiner freien Zeit? Und da hat mich das schlechte Gewissen geplagt und ich merkte schon auch, ich kann nicht nur davon leben, man kann sich ja mal schwer verletzen früh und dann war es das mit Profifußball, sodass ich mich damit beschäftigt habe, wie kann ich meinen Kopf trainieren, meine Gehirnzellen so ein bisschen trainieren. Und dann habe ich begonnen zu lesen, war interessiert, nicht nur an Fußball, sondern auch am Leben grundsätzlich und bin immer mehr auch auf interessante Persönlichkeiten gestoßen, die mich wieder motiviert haben, mir mehr Gedanken zu machen als nur über das nächste Spiel, was mir, glaube ich, auch geholfen hat, nach der Karriere wieder Fuß zu fassen und sagen, solange mein Körper und auch mein Geist funktionieren, werde ich in der Lage sein, einen Job nachzugehen, der mich ausfüllt.
Aber so einen richtigen Plan B hatten Sie gar nicht in der Tasche, als Sie 2013 Ihre Fußballprofikarriere beendet haben?
Nein, und das haben auch die wenigsten Fußballspieler. Und das ist ja auch in Ordnung. Man muss nur einfach verstehen, dass sich extrem viel verändert. Und man braucht das Vertrauen, dass man nach der Profikarriere wieder einer Tätigkeit nachgehen kann. Und die kann ja meistens nur passieren, wenn man sich weiterbildet, wenn man eine neue Leidenschaft findet und eben nicht mehr auf dem Platz. Und darauf wollte ich vorbereitet sein.
10 Jahre her, im Januar 2014, hat Thomas Hitzelsperger in der Wochenzeitung Die Zeit das erste Mal öffentlich über sein Schwulsein gesprochen und hat einen Sturm ausgelöst. Herr Hitzelsperger, waren Sie auf die Reaktion vorbereitet?
Ich konnte nicht genau abschätzen, wie viele Reaktionen es geben wird. Ich hatte gehofft, dass sie positiv sind, dass am Ende aber der Server bei der Zeit zusammenbricht. Damit habe ich nie gerechnet.
Ja, dass sie vor allem positiv sind, das waren sie doch eigentlich auch, oder?
Ja, es war fast ausnahmslos positiv. Ich habe schon gemerkt, ich muss vorbereitet sein. Ich hatte ein kleines Team um mich, die auf alle Anfragen vorbereitet waren. Wir hatten vorab Videos schon aufgenommen, um alles bedienen zu können. Und dann aber einfach zu spüren, als ehemaliger Fußballprofi, trotzdem noch so gefragt zu sein zu einem gesellschaftlichen Thema, war schon ja, irgendwie spannend. Und ich werde damit immer wieder konfrontiert, sagen, es kann doch gar nicht sein. Doch, es war so. Ich hatte eine Vorahnung, aber am Ende war es doch noch etwas größer.
Seit wann wussten Sie eigentlich, dass Sie schwul sind?
Das gibt keinen Zeitpunkt. Das war einfach eine Phase in meiner Karriere am Ende hin, wo ich schon erstmal auf dem Platz nicht mehr erfolgreich war, ich mich unwohl gefühlt habe und immer mehr dann das Gefühl hatte, so, dass ich schwul bin, aber erst es vor mir geschoben habe. Ich wollte es nicht wahrhaben, weil so wie ich aufgewachsen war, war das einfach undenkbar.
Sie hatten und, auch lange Jahre eine Lebenspartnerin.
Ja, und dann aber zu akzeptieren und sich einzugestehen, ja, ich bin einer von denen, über die gesprochen wird, der sich aber nicht traut, das auszusprechen. Und dann hatte ich ein paar Jahre eben, es ging in Rom los, 2010, als ich bei Lazio war, sagen, ich muss damit umgehen, ich möchte aber jetzt nicht damit hadern und unglücklich sein, sondern ich muss es damit offensiv umgehen und habe dann nach vorne gerichtet geplant, wie kann ich mein Leben glücklich und zufrieden leben. Und das war klar, das kann ich nicht, indem ich diese Tatsache verheimliche.
Sie haben, habe ich gelesen, in Ihrem kleinen Londoner Freundeskreis, da konnten Sie selbst sein, aber als Fußballer war Ihnen das eben noch nicht möglich. Ich meine, wie haben Sie denn diese Schizophrenie ausgehalten?
Naja, ich habe dann einfach gemerkt, so jetzt muss ich mit Leuten darüber sprechen, erstmal die ersten Reaktionen aufnehmen und dann mich so vorantasten. Das habe ich auch geschafft im Familien- und Freundeskreis. Fast alle Reaktionen waren positiv, so hey, super, das ist kein Problem, aber was heißt es jetzt für dich als Fußballprofi? Und dann ging schon immer mehr die Planung über, ich möchte darüber sprechen, ich weiß, was das 2010 oder auch bis 2014 in diesem Kontext im Fußball besprochen wurde. Ich wollte eine stärkere Stimme sein, jemand, der besser darüber urteilen kann, habe aber auch gemerkt, ich kann das nicht als Impuls einfach mal in der Öffentlichkeit sagen, sondern dann erschlägt es mich. Und das Gefühl war auch richtig und so war es richtig, bis 2014 zu warten.
Also sonst erschlägt es mich. Das war das, vor dem Sie sich gefürchtet haben. Sie haben sich nicht vor den Fans gefürchtet oder vor den Mitspielern, vor der Kabine. Ich meine, die Kabine, das ist ja auch immer so, das ist ja schon eine große Intimität, oder?
Naja, das Wichtigste war täglich im Training einfach zu wissen, was passiert dann mit meinen Mannschaftskollegen, wie gehen die damit um, wie reagieren die darauf? Weil klar war, würde ich das in dem Moment öffentlich sagen, dann verändert es die Dynamik in einer Mannschaft. Es gab ab und zu auch Gespräche in Kabinen, in denen ich war, was würden wir tun, hätten wir einen Mannschaftskollegen, der schwul ist? Und manche der Kommentare haben mich wirklich schockiert. Und dann hatte ich einfach einen Eindruck, ich kann das hier nicht sagen, weil der ein oder andere Kollege kann damit nicht umgehen. Der würde sich nicht umziehen in derselben Kabine. Und man verändert automatisch die Statik dieser Mannschaft. Ich würde mein Thema, wenn man so will, meine Homosexualität über das Wohl der Mannschaft stellen, zumal ich damals ja kein Stammspieler mehr war. Und es war mir einfach zu viel. Ich wollte nicht so viel Verantwortung tragen, weil darunter hätte ich dann vielleicht auch gelitten, ja.
Und 2014 haben Sie es dann gemacht und das haben Sie erzählt, wie dann die Reaktionen waren. Und wir wissen es ja auch, Sie sind überall zu Interviews eingeladen worden. Auch Politiker haben sich anerkennend dazu geäußert. So, alles gut, aber jetzt gibt es eine aktuelle Doku auf Amazon, Das letzte Tabu über Homosexualität im Fußball. Im Männerfußball muss man natürlich sagen, Frauenfußball hat da tatsächlich kein Problem mit. Seit ihrem Outing leben gerade 7 aktive Fußballer offen homosexuell. Warum ist das so?
Das muss man all jene fragen, die sich noch nicht geoutet haben. Es gibt einfach Sorgen und Ängste vor der Zukunft, den Status quo zu verändern. Und ich möchte dagegenhalten, weil ich sage, in den letzten 10 Jahren in meinem Leben ist sehr vieles wirklich positiv gelaufen in diesem Zusammenhang. Die Furcht vor Ausgrenzung, Diskriminierung, ich habe das so nicht erlebt. Aber ich weiß, wie sich Spieler da fühlen. Ich war ja an demselben Punkt. Und ich hatte gehofft, dass sich die Gesellschaft verändert hat zum Positiven, dass man sich trauen kann.
Den Spielern mache ich auch keinen Vorwurf, garantiert nicht, sondern uns als Gesellschaft.
Da würde ich dann widersprechen, weil warum soll ich die Gesellschaft kritisieren? Wir können nicht davon sprechen, dass Fußball homophob ist, denn Homosexualität ist einfach nicht sichtbar. Also muss man erst mal warten und sagen, was passiert, wenn es sichtbar ist. Ich bin sichtbar. Ich erlebe keine Homophobie auf mich bezogen. Ich will das nie kleinreden und sagen, in der Gesellschaft existiert es nach wie vor. Keine Frage. Aber mir persönlich ist wenig bis gar nichts widerfahren. Und die Gesellschaft ist nicht das Problem. Man muss einfach dann schon auch den Schritt selber gehen. Fußballvereine und andere Initiativen haben immer wieder klar gesagt, dass sie für Vielfalt sind, gegen Diskriminierung. Da hat sich sehr viel zum Positiven geändert. Aber jeder einzelne Spieler, der betroffen ist, muss den Schritt am Ende noch selber gehen.
Der 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homophobie und Aktivisten planen, ich glaube aber allerdings nicht zum allerersten Mal, planen ein Gruppenouting. Bisher hat es nie stattgefunden. Halten Sie sowas für sinnvoll?
Das kann eine sehr gute Möglichkeit sein. Ich habe darüber auch gelesen und gehe dann auch davon aus, dass es stattfinden wird. Das ist eine Option, genau, weil sich dann die Aufmerksamkeit auf mehrere Schultern verteilt und es gibt diese Überlegungen gibt es ja schon seit vielen Jahren. Das wäre nachvollziehbar und ich bin sehr, sehr gespannt, in welcher Form das dann auch passieren soll. Jetzt hat man eine gewisse Erwartungshaltung natürlich schon mal geweckt, ja.
Eine gewisse Erwartungshaltung. Thomas Hitzitzberger hat Einzelhandelskaufmann gelernt, hat er vorhin ja auch erzählt, bevor er Fußballprofi wurde. Inzwischen haben sie ihre eigene Firma, Sports Strategy Excellence 22 oder 22. Und die haben damit beim dänischen Club Aalborg BK Anteile gekauft. Also sind eingestiegen als Investor. Das ist ein Zweitligist. Warum haben sie sich den ausgesucht?
Na, man muss dazu sagen, ich habe das nicht alleine gemacht, sondern mit 5 Freunden aus Deutschland, die sind alle in Hamburg und alle von uns haben schon Erfahrung im deutschen Profifußball gesammelt und der deutsche Fußball ist wirklich wunderbar und auch die Bundesliga und alles, was dabei ist, ist super. Manchmal ist es bei den Strukturen schon so, dass Vereine sich gegenseitig behindern oder sich im Weg stehen. Und wir dann immer überlegt haben, wie können wir quasi in Zukunft arbeiten und vielleicht unsere Vorstellungen, die wir alle teilen, umsetzen. Und in dieser Findungsphase ist der Club Aalborg BK, ein Vertreter des Clubs, auf uns zugekommen, hat um Rat gefragt und gleichzeitig auch mit der Möglichkeit, in den Club zu investieren. Und dann haben wir uns halt die Frage gestellt, ob das für uns quasi eine Idee ist, wie wir zukünftig arbeiten wollen. Wir haben dann viele Gespräche geführt, wir waren häufiger in Aalborg, haben uns den Club angeschaut und haben gesagt, wenn wir uns beteiligen, dann werden wir das und das machen. Das ist unsere Strategie und das haben die Leute vor Ort für gut befunden und dann haben wir gesagt, das ist eine gute Voraussetzung, Geld zu investieren und das ist jetzt seit einem Jahr der Fall und das ist eine tolle Aufgabe.
Was wollen Sie denn machen aus dem Club? Was soll werden aus dem kleinen Aalborg BK?
Wir wollen erfolgreich sein. Wir setzen schon in erster Linie am Nachwuchs an. Wir versuchen, die Nachwuchsakademie so erfolgreich aufzustellen, dass möglichst viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in der Profimannschaft ankommen.
Also nicht nur Geld zum Zukaufen wird reingeschossen.
Nein, wir wissen, dass wir da gewisse Limitierungen haben und dennoch versuchen wir weitere Investoren auch zu finden, Leute, die unsere Idee von dem, was wir in Aalborg umsetzen wollen, auch teilen.
Kann man ja mal abwarten, wohin es Aalborg aus der zweiten Liga verschlägt mit Ihrer Hilfe. Zwischen Ihrer Profikarriere und dem eigenen Unternehmen lag ja einige Jahre als Funktionär beim VfB Stuttgart. Das war ja auch ganz spannend, die Seite mal zu wechseln. Ne? Also denn jetzt eben Vorstand zu sein. Sie waren erst Berater, dann für Nachwuchs zuständig, schließlich Vorstandsvorsitzender der Profiabteilung. Und da ging es auch um den Umbau des Vereins, nämlich die Ausgliederung Verein Profis haben Sie begleitet. Also die Profis sind quasi ausgegliedert worden, damit da natürlich mehr Geld zur Verfügung steht. Bei dieser ganzen Geschichte, was wird da eigentlich aus dem Vereinsleben?
Nun, in Deutschland ist durch die 50+1 Regel bei den meisten Clubs mittlerweile so ein Hybrid zwischen e.V., also Vereinswesen, und Kapitalgesellschaft, in Stuttgart in dem Fall eine Aktiengesellschaft. Und das gilt es halt zusammenzubringen. Und das ist für Vereine, die es schon so lange gibt, die, sage ich mal, 100 Jahre lang ein reiner e.V. waren und plötzlich ein Teil des Clubs, nämlich die Profimannschaft und noch ein paar Jugendmannschaften dazu, plötzlich in einer Kapitalgesellschaft sind. Das ist die Herausforderung, vor der viele Clubs in Deutschland stehen, das weiterhin professionell zu betreiben und im gleichen Maße für die Mitglieder und die Abteilungen da zu sein und aber auch eine erfolgreiche Kapitalgesellschaft und in dem Fall die Profiabteilung zu managen. Da gibt es immer wieder auch Schwierigkeiten.
Ja, vielleicht auch einfach, weil die Profiabteilung abhebt und überhaupt nichts mehr mit dem Club zu tun hat, mit dem Verein, mit diesem Breitensport ja auch, mit denen, die da, was weiß ich, noch die Klamotten mit nach Hause nehmen und in der eigenen Waschmaschine waschen und die anderen werden mit, was weiß ich, für Autos ausgestattet.
Genau, dafür müssen zum einen die gewählten Vertreter, die auf Mitgliederversammlungen gewählt werden für den e.V. und gleichzeitig die Vorstände in der AG und Aufsichtsräte in der AG, diese Gremienmitglieder müssen dafür sorgen, dass es weiterhin harmonisch läuft. Da muss eine gute Abstimmung stattfinden. Genau, und das ist, manche bekommen das besser hin, manche Clubs und andere wiederum tun sich schwer, sodass keine allzu große Diskrepanz besteht, wie Sie gerade sagen, von dem Profispieler und meinetwegen einem Mitglied in der Hockeyabteilung. Mhm. Und da versucht man ständig immer wieder von dieser Familie, diesem Verein zu sprechen. Wenn es dann aber nicht vorgelebt wird, dann sagen die Fans, wir haben kein Mitspracherecht mehr. Der e.V. hat eigentlich gar kein, oder die Mitglieder haben gar keine Stimme mehr.
Mhm. Wir haben jetzt alle die Tennisbälle auf Fußballfeldern der letzten Wochen noch in Erinnerung. Letztlich ist der Fanprotest ja, ich weiß gar nicht, ob er erfolgreich war, jedenfalls hat es keinen Investoreinstieg in der deutschen Fußballliga, das war das Problem, gegeben. Ein Debakel für die deutsche Fußballliga, sagen die einen. Ein Sieg für die organisierten Fans, sagen die anderen. Aber ist es tatsächlich auch gut für den deutschen Fußball? Was ist Ihre Meinung da?
Da bin ich vorsichtig, jetzt eine Prognose abzugeben. Ich beobachte gerade, was in Deutschland passiert und habe gesagt, ich liebe das Spiel und auch die Bundesliga. Merke aber schon, dass es sehr, sehr viel Reibung gibt. Es braucht einen Konsens, denn wenn man jetzt sagt, die Fans haben quasi gewonnen und die DFL hat verloren, dann ist es ja keine gute Basis für die Zukunft. Man muss wieder einfach zusammenfinden, eine Einigung erzielen und davon ist man momentan, so wie es gerade aussieht, weiter weg. Aber man kann ja nicht ständig gegeneinander arbeiten. Es braucht eine klare Vorstellung von dem, wie man in Zukunft, wer man sein will und wie man auftreten will.
Es geht beim Fußball ja um so unglaublich viel Geld. Also im Fußball verdienen die Stars so viel, wie ihre Fans im ganzen Leben nicht zusammenbekommen werden. Ich frage mich sowieso, wieso die Fans eigentlich nicht gegen diese Fantasiegehälter auf die Barrikaden gehen. Wissen Sie das?
Ich weiß es auch nicht. Jeder hat dann seinen Grund. Ich stelle fest, dass Fußball extrem populär ist und irgendwie noch populärer wird, weil es dieses Live-Ereignis ist, weil es die Identifikation ist. Und trotz der zunehmenden Gehälter, der Investments aus der ganzen Welt, Wettanbieter sind da, es ist aus Staaten, wo die Geldherkunft manchmal auch kritisch hinterfragt werden muss, all die Sachen. Und dennoch gibt es in der Bundesliga immer wieder Rekordverkäufe an Dauerkarten. Das ist für mich schwer zu erklären. Allerdings wissen die Vereine auch, das ist nicht garantiert. Und das, glaube ich, haben die Fans auch jetzt deutlich zum Ausdruck gebracht. Es gibt Grenzen, es gibt rote Linien für die Fans und niemand, glaube ich, will gestörte Spiele in der Bundesliga. Also muss man sich zusammentun und nach Lösungen suchen.
Wie empfinden Sie selber diese Fantasiegehälter von Fußballern?
Es ist nun mal so, wie es ist. Ich habe auch davon profitiert als Profi. Ich war dankbar natürlich, dass ich damit mein Leben oder dass ich mein Leben so bestreiten kann. Das ist ein großes Glück. Ich stelle auch fest, es ist extrem schwierig, dahin zu kommen. Und das ist dann, weil die Nachfrage so groß ist und das Geld aus der TV-Vermarktung, aus dem Sponsoring in den Fußball fließt. Und ich bin schon der Überzeugung, dass das ein Großteil einfach an die Spieler gehen muss. Das sind die Hauptakteure. Aber darüber hinaus, bei der Umverteilung könnte man sicherlich noch bessere Gedanken machen. Grundsätzlich ist das in alle Profisportarten, wenn sie auch in die USA gehen. Das sind die Stars. Da ist es schon gerechtfertigt, dass sehr viel Geld verdient wird. Ob das jetzt so obszön viel sein muss, sei mal dahingestellt. Ein bisschen weniger wäre vielleicht auch okay.
Dazu, weil ja da nicht alle Clubs mithalten können. Es können ja eigentlich nur wenige Clubs mithalten. Und das macht dann ja den Wettkampf eigentlich kaputt, die Meisterschaft.
Das ist ja eigentlich auch eine der originären Aufgaben der DFL, für einen gesunden Wettbewerb zu sorgen. Und das hat man verpasst. Es gibt keinen richtig fairen Wettbewerb mehr in der Bundesliga. Nicht alle Mannschaften können am Anfang der Saison von sich behaupten, wir haben eine faire Chance, den Titel zu gewinnen. Aber auch das erstaunlicherweise nehmen viele Leute hin, aber fair ist es nicht, das ist richtig.
Seit, ich weiß gar nicht, wie viele Jahren? Gibt es nur einen einzigen Meister?
Seit 11 Jahren, ja, genau. Aber das ändert sich ja jetzt in diesem Jahr.
Ach, also eine Vorhersage von Thomas Hitzelsperger.
Eine gewagte, nee, nicht mehr so gewagte Prognose.
Eine Prognose von Thomas Hitzelsperger hier im Deutschlandfunk Kultur. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass Clubs unter der Regenbogenflagge spielen. So, und jetzt werden aber die Spiele der Weltmeisterschaft in den 30er Jahren nach Saudi-Arabien gehen. Wie ist denn Ihr Gedanke dazu?
Er ist noch weit weg. Die ganze Diskussion aus Katar, glaube ich, damit sind jetzt erstmal alle bedient. Es war sehr, sehr anstrengend und auch schwierig. Zeigt, wie der Weltverband FIFA in seiner schroffen Art die Dinge einfach so gestaltet, wie er sie gestalten will. Es ist eine schwierige Diskussion, sehr, sehr mühsam und ist gerade noch sehr weit weg.
Sie haben Katar gerade erwähnt und die große Kritik an der Weltmeisterschaft in Katar, die Sie auch gehabt haben, die Sie laut geäußert haben wegen der Menschenrechtslage, wegen der Situation der Homosexuellen in Katar. Sie wurden im Vorfeld als Miesmacher beschimpft. Sie haben dann aber trotzdem dort gearbeitet. Wie haben Sie denn dieses sowohl als auch begründet?
Ich habe nicht dort gearbeitet. Ich habe
als Kommentator aber
genau für die ARD gearbeitet. Ich habe über die WM berichtet. Und ich sage schon auch, was verwerflich wäre in meinen Augen, ist dann, wenn ich von Katar bezahlt würde und Werbung für das Land mache. Das verträgt sich für mich nicht, aber ich bin bezahlt von einem öffentlich-rechtlichen Sender, um über Fußball zu sprechen und gleichzeitig über die Zustände, die ich dann den wenigen Tagen in Doha oder auch in Nepal erlebt habe. Das geht. Ich glaube ja nur, dass die Veränderungen, die es in Katar gegeben hat in den letzten 10, 15 Jahren seit der Nominierung für die WM, sind ja darauf zurückzuführen, dass laut Kritik geäußert wurde. Und ich meine auch, dass es der Anspruch ist, der Öffentlich-Rechtlichen ganzheitlich zu informieren und sich zu äußern. Und ich habe mir das zugetraut. Ich habe gemerkt, das trifft nicht jedermanns Geschmack. Aber ich sah mich da in der Pflicht und und so ist es halt mal gelaufen.
Also auf jeden Fall offene Diskussion. Das ist Ihr Credo.
Ja, man hat schon gespürt, dass die Fußballfans nicht unisono dann dafür waren. Manche wollten einfach nicht behelligt werden, nur Fußball schauen. Nur ich habe versucht darzustellen, was Sportswashing, was betrieben wird aus Katar oder Saudi-Arabien, was Sportswashing eigentlich bedeutet. Und für mich jemand, der Fußball liebt und plötzlich sich überlegen muss, kann ich überhaupt noch Live-Fußball, kann ich eine WM verfolgen in dem Land, weil ich bin in Gefahr. In meiner gesamten Persönlichkeit, so wie ich nun mal bin, kann es sein, dass ich in Gefahr bin. Und das ist einfach, das geht zu weit. Aber die FIFA sieht darin keinen Widerspruch. Und ja, manche in Deutschland haben sich auch beklagt über diesen sogenannten erhobenen Zeigefinger. Und da versuche ich, den richtigen Ton zu treffen, um das Wichtige zu sagen, aber schon auch im Wesentlichen noch über Fußball zu sprechen.
Aber immer für ein offenes Wort. Gut, Thomas Hitzelsperger, Dankeschön für das
Sehr
Gespräch
gerne.
Hier im Deutschlandfunk Kultur. Sein Buch Mutproben kommt diese Woche raus.